Ja, schon angekündigt, um welches Thema es heute Morgen geht. Ich habe schon den Eindruck, ihr seid Beter. Und das Gebet hat ja einen großen Stellenwert im Reich Gottes. Das heißt, Gebet weniger auch unsere Aktion, wo wir aktiv werden, sondern Gebet als Gemeinschaft, wo der Herr unser Gegenüber ist, wo wir uns ihm stellen, wo wir sagen, wir wollen jetzt dich erleben. Und wir nehmen uns zurück, werden stille vor ihm und sagen, Herr, rede du doch zu uns. Ich denke, das hat eine große Bedeutung, in den Herausforderungen unseres Lebens vor dem Herrn stille zu werden, dort zu entspannen, den Stress abzulegen. Aber es gibt auch die andere Ebene des Gebetes, nämlich den Gebetskampf. Dass wir also in Zeiten auch besonders herausgerufen sind, einmal kontinuierlich vor dem Herrn in einem Anliegen stehen zu bleiben und zu sagen, das brennt mir unter den Nägeln, das ist so massiv, so intensiv, da ist eine Bedrohung, die mir begegnet. Herr, hilf mir jetzt dadurch, stärke du mich jetzt, dass ich nicht in die Knie gehe. Es geht heute Morgen um das Gebet des Mose gegen die Krieger, gegen die Amalekiter. Und wir werden sehen, was da im Einzelnen passiert. Und lasst euch mal mitnehmen in diesen Kampf und stärken auch für euer Gebet heute Morgen. Wir wollen mal die Präsentation dazu schalten. Und ich lese uns den Text, ihr könnt ihn vorn gern mitverfolgen. Danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Und Mose sagte zu Josua: Wähle uns Männer aus und ziehe aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mose seine Hände erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hände sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Danach sprach der Herr zu Mose: Schreib dies zum Gedächtnis in ein Buch und lege es in die Ohren von Josua, dass ich die Erinnerung an Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen: Der Herr ist mein Felszeichen, indem er sagte: Fürwahr, die Hand ist am Thron Jahwes. Krieg hat der Herr mit Amalek und von Generation zu Generation. Soweit der Text. Ihr spürt es schon, wenn man das so auf sich wirken lässt, da sind einige Schwerpunkte für unser Gebet enthalten. Ich will mal beginnen mit dem ersten Bild. Ein wilder Beduinenstamm. Die Amalekiter tauchen plötzlich aus dem Nichts auf. Und Kampfgeschrei, Pfeile fliegen, Schwerter krachen aufeinander. Die ersten Toten unter dem Volk Israel sind zu beklagen. Wahrscheinlich greift der Feind an der verwundbarsten Stelle an. Israel ist wieder aufgebrochen. Und die Müden, die Schwachen, das sind ja so die, die am Ende des Zuges da so marschierten. Und die sind die Gefährdeten, die sind die Schutzlosen. Und wahrscheinlich hat der Feind dort also angesetzt, um zu töten. Fällt ein, als Israel auf dem Weg ist, die Verheißung Gottes einzunehmen. Auf dem Weg in das Land Kanaan, wo Milch und Honig fließt. Also, wenn wir das jetzt übertragen auf uns, wenn wir auf dem Weg bleiben, in Bezug auch auf Verheißungen, die uns gegeben sind. Wenn wir die Schwerpunkte festhalten, auch auf der Wanderung bis ans Ziel, ja, dass der Herr uns am Ende annimmt. Wenn wir auf diesem Weg bleiben, wird es Kampf geben, wird es Auseinandersetzungen geben. Und wir müssen uns denen stellen, um darin Sieger zu sein oder zu überwinden. Und wir brauchen da einander, wie wir es gerade auch jetzt gebetet haben und gehört haben, in dem Lied auch gesungen haben. Der Teufel schläft nicht, wenn wir uns in Bewegung setzen. Wenn wir vielleicht auch ganz bewusst eine Verheißung festhalten für unser Leben und da unseren persönlichen Kampf als Herausforderung annehmen. Der Teufel bedroht das Miteinander der Gemeinde. Und er hat leichtes Spiel bei den Nachzüglern, bei den Niedergedrückten, den Kraftlosen. Und manchmal will er sie richtig versklaven in Bitterkeit und auch in Angst hinein, dass sie gebunden sind und gar nicht mehr frei durchatmen können. Und wir haben Verantwortung füreinander, haben wir gerade auch gesungen. Und wenn wir an 1. Korinther 12, Vers 24 denken, dort wird ja gerade auch von dem Paulus die Gemeinde der Korinther gelehrt, dass sie also die Benachteiligten, die Schutzlosen, die Schwachen, dass sie die in die Mitte nehmen. Dass sie nicht irgendwo am Rand der Gemeinde sind, sondern sie sind unter Beachtung. Ja, er sagt sogar, dass man ihnen besondere Ehre zukommen lassen soll. Denn dort ist der Teufel und er will schnell auch da Siege und Erfolge und Niederlagen dieser Schwachen unter uns haben. Und manchmal greift er auch dadurch die Gemeinde an. Kümmert euch, sagt Paulus, damit ihr nicht zerrissen werdet, damit nicht Spaltung unter euch ist. Manchmal geht es auch von den Schwachen aus und sie meinen dann auch, sich besonders aufzurichten. Und die streiten, die eigentlich Spannungen, Konflikte in die Gemeinde bringen, sind nicht die Starken, es sind oft die Schwachen. Und deshalb sagt Paulus, habt Acht auf sie. Wobei Schwäche nicht zuallererst ihre körperliche Schwäche ist, sondern diese psychische, diese emotionale, diese charakterliche Labilität, diese Schwankungen in Stimmung und Verhalten, dass wir da also durch sie in Not kommen. Mutter Teresa hat einmal gesagt, der schlimmste Fehler ist die schlechte Laune. Und das gemeinste Gefühl ist der Groll und die Rache. Und das sollte eigentlich uns aufmerksam machen, ja, wie stehen wir am Morgen auf? Gut, es gibt diese, die schwerer in die Gänge kommen am Morgen und dann brauchen sie einen Kaffee und dann geht's schon wieder besser. Es gibt auch welche, das ist meine Karin auch, die stehen am Morgen auf, gleich mit dem Lied auf den Lippen und dann wird Evangeliumsrundfunk angeschaltet und dann kommen auch da gleich Evangeliumslieder auf uns zu. Und dann wird euch die Atmosphäre davon bestimmen. Das ist ja erstes, was sie tut. Aus dem Bett raus und Evangeliumsrundfunk an. Also ich habe da manchmal gedacht, okay, sie braucht es am Morgen. Wir brauchen es aber alle, dass wir sagen, nein, ich will hier nicht schlechte Laune verbreiten, sondern ich möchte, weil der Herr da ist, diesen Tag gewinnen, den Morgen gewinnen und bereit sein. Gottes Volk darf nicht ohnmächtig zuschauen, wenn andere beraubt werden. Und wir sollten uns an ihre Seite stellen und sagen, wir stehen in deinem Kampf, liebe Christine, auch von mir herzliche Glückwünsche zu deinem Geburtstag. Wir stehen an deiner Seite in deinem Kampf und wir lassen dich nicht allein. Schwache haben oft ein Verständnis füreinander, aber sie helfen sich nicht so, die Schwäche zu überwinden, sondern sie bestätigen sich manchmal darin. Ne? Und es braucht aber Leiter oder es braucht hier auch Motivation, auch von außen mal, dass man sagt, okay, ich lasse mich hier an die Hand nehmen und ich will die Schwäche überwinden. Ich will hier wachsen und stark werden. Es gibt, hier habe ich ein Bild, diesen Trojaner, ich weiß nicht, ihr wisst es, die Computerfreaks sind, die wissen um die Trojaner, die sich einschleichen können und ein Programm zerstören. Ja, von innen her könnte man so sagen, dieses trojanische Pferd war also eigentlich ein Geschenk. Es war ein Geschenk an eine Stadt und die Stadt war begeistert. So ein großes Holzpferd, das ist ja schon beeindruckend. Aber es war in seinem Körper voller Feinde. Und in der Nacht sind sie aus dem Pferd ausgestiegen, haben die Stadttore geöffnet und die Feinde konnten einfallen und die ganze Stadt erobern. von innen her aufgerieben, weil die Stadtmauern waren schon fest, da konnte man nicht gleich rein in eine Stadt. Aber wenn die Tore geöffnet waren, dann hatte der Feind ein leichtes Spiel. Und das ist genau dieses Bild. Neid, Streit, Geiz, Stolz, das sind solche trojanischen Pferde, die die Gemeinde von innen her aufreiben können. Und wenn die einfallen, dann gilt's Achtung, ja, dass wir da sagen, Leute, wir müssen jetzt die Reihen schließen und wir müssen das trojanische Pferd entmachten in unserer Mitte. Und Mose, das ist das nächste Bild, beauftragt jetzt den Josua, gegen die Amalekiter zu kämpfen. Und der Josua ruft jetzt die Wehrfähigen, die Kampfbereiten, die Engagierten, auch die Beherzten, die Mutigen. Er ruft sie zusammen. Hier lässt er sie erstmal segnen, dann ruft er sie zusammen. Und ich dachte so, Männer, greift zu euren Waffen, die geistlichen Waffen. Wir haben sie ja dann auch im nächsten Bild aufgelistet, diese geistlichen Waffen. Ich will mal so sagen, der jungen Generation gehört die Initiative. Schön, dass du hinten am Computer sitzt, beziehungsweise die Technik bewachst. Die junge Generation soll die Initiative haben in der Gemeinde. Eine große Bedeutung haben sie im Kampf, die Missstände durch innovative Projekte zu beheben. Da wird sich also Gedanken gemacht, wie können wir hier wirklich etwas ändern? Wie können wir hier aufbrechen? Und das wollen wir. Wir wollen nicht, dass das alles so seinen üblichen Gang läuft. Junge Leute haben da manchmal Ideen. Tragen wir sie mit? Schließen wir die rein und sagen, ja, okay, wir stehen hinter euch, wir segnen euch, wie ihr es auch das nächste Mal dann tun werdet im Gottesdienst. Ich finde, das ist so stark. Johannes sagt es, die jungen Leute, steht dort, ja, die Jugendlichen, die haben im Kampf gegen den Bösen überwunden. Und sie überwinden natürlich nicht so einfach und so schnell. Da brauchen sie unsere Hilfe, da brauchen sie die richtigen Werkzeuge und da brauchen sie die Waffenrüstung, um darin auch dann im Kampf zu bestehen. Aber sie kämpfen. Und sie haben die Herausforderungen und nehmen sie an. Wir im Alter sind schon die Abgeklärten, ja, haben sie ein bisschen zur Ruhe gesetzt. Ich gönne es jedem. Aber eigentlich steht dort, sagt Johannes, die Alten, sie haben den erkannt, der von Anfang ist. Das heißt, sie haben eine starke Gotteserkenntnis. Sie haben einen großen Vater. Sie haben einen herrlichen Gott und rechnen mit dem. Und sagen, Gott wird's richten. Und das ist nicht nur eine Floskel, sondern da steht ihr Glaube dahinter, ihr Gebet dahinter. Und die Alten haben also die Gotteserfahrungen in reicher Weise und sie dürfen die Jungen unterstützen, die noch mitten im Kampf stehen. Nicht alle müssen kämpfen, nicht alle haben ein furchtloses, unerschrockenes, tapferes Herz, aber alle unterstützen die Kämpfer, alle fiebern leidenschaftlich mit. Alle haben ein Bewusstsein der Aufgabe oder auch der Bedrohung, der Gefahr und sagen, ja, wir nehmen die Herausforderung an. Jeder steht in der Offensive. Und ich denke, bis zum Schluss, bis zum Schluss sollen wir in der Offensive sein. Jeder soll sich fokussieren. Wohin? Auf den Sieg, auf Christus. Ja? Schaut doch den Sieger an, schaut doch an. Wo Christus sitzt, zur Rechten Gottes. Schaut dorthin und sagt, ja, Herr, du hast es gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist Motivation zu unserem Gebet, dass wir sagen, Herr, du bist der Allgewaltige und dir vertrauen wir. Wir nehmen unseren Platz ein gegen die Bedrohung, ja, und die Schwachstellen, die Einfallstore, die schließen wir. Und in dem Aufbruch der Erneuerung gehen wir weiter. Lethargie, Gleichgültigkeit oder Frust oder Gekränktsein, Unzufriedenheiten, die haben schon verloren. Wir sollten uns überprüfen, ne? Die Motivation unseres Herzens. Ist das Glaube, ist das Liebe zur Gemeinde, zu unserem Herrn? Stehen wir da und sagen, ja, ich ungebrochenen Herzens, ja, ungebrochenen Glaubens. Auch wenn er manchmal schwach ist, aber er ist nicht gebrochen, er ist nicht irgendwie verzweifelt. Manchmal können wir schon zweifeln, aber nicht verzweifeln. Sagen, Herr, du bist der, der mich jetzt stärken soll. Ich brauche jetzt deine Nähe. Und das ist das Großartige, dass er ja dann auch kommt, um uns zu stärken. Nächstes Bild. Die Antwort also auf die Attacken des Satans: zieht aus und kämpft. Wir haben verschiedenste Worte, wo wir auf den Kampf hingewiesen werden. Jakobus 4, Vers 7. So unterstellt euch nun Gott und widersteht dem Teufel, widersteht, so flieht er von euch. Und unter uns gibt es diese Josua-Typen. Und lassen wir sie leben unter uns. Ja? Und sagen, schön, dass es dich gibt. Manchmal sind sie schon herausfordernd, die Josua-Typen. Und sie haben da besondere Probleme und sie möchten vorangehen. Und sie sind so Stürmer. Und wir tun es uns manchmal schwer, weil sie ein bisschen Unruhe in das Miteinander bringen. Aber lasst sie doch leben. Und sagt, ja, wir wollen es versuchen. Wir wollen mit euch kämpfen, mit euch gehen. Ihr seid, die vielleicht vorangehen. Wie steht es mit unserer Leiterschaft hier in der Gemeinde? Gehen wir voran? Du hast darum gebeten, ja, dass wir die Gemeinde beten, dass ihr Leiter seid, dass ihr die Gemeinde leiten könnt. Ja? Und das Flankieren auch da ist, dort wo Schwachheit ist. Nächstes Bild. Unsere weichgespülte Kultur. Wir kennen sie, verwöhnte Menschen, en gros unter uns. Und ich könnte auch sagen, auch Christen sind von Lenore geprägt, weichgespült. Kennt dieses Weichspülmittel Lenore? Verschiedene Sorten, verschiedene Arten, verschiedene Farben. Man hat es richtig aufgemotzt, dieses Lenore. Und es ist ein Weichspülmittel. Und wir werden manchmal so weich, so selbst, so voller Selbstmitleid. Und überprüft mal eure Tränen, eure Gebete. Ja, wie oft drehen sie sich um euch, weil wir da so schwach uns fühlen. Und ich denke manchmal, Christen in anderen Ländern, die kämpfen müssen, ja, ums Überleben kämpfen müssen. Und die sind nicht so weich gespült wie wir. Die leiden auch nicht so an Depressionen wie die Deutschen. Warum? Weil sie in dem Lebenskampf bestehen müssen, weil sie vielleicht um die nächste Mahlzeit kämpfen müssen. Da geht es ums Überleben, da kann man sich keine Schwäche groß leisten. Und das ist eine Gefahr, die unter uns ist, dass wir meinen, okay, da sind ja jede Menge Ärzte, jede Menge Krankenhäuser, Pflegeheime und so weiter und so fort. Und da kann ich mich gehen lassen. Es ist gut, wenn wir Zeiten haben, wo wir ausspannen können, ne? Aber es ist gut, dass wir dann den Kampf wieder aufnehmen und sagen, ja, ich will aktiv sein in meinem Glauben. Ich will mich herausfordern lassen. Ich will etwas geben. Du nix, Gundula. Ja, ja, ich finde, es ist eine aktive Frau. Ja? Und du an seiner Seite, an ihrer Seite, ja, ihr seid aktive Leute. Und andere könnte man jetzt auch dazu zählen. Ne? Ich denke, alle, die wir hier sind im Gottesdienst, ja, wollen aktiv sein. Ne? Wollen das miteinander gestalten. Dass das Miteinander der Gemeinde lebt und dass wir vorwärts kommen. Und ich ringe darum, ich ringe in Schneeberg, ich ringe in Schönheide, ja, dass wir wieder stark werden und sagen, ja Herr, deine Gemeinde, die ist nicht nur geliebt, sie ist auch kampfbereit. Und sie nimmt den Kampf auf und möchte, dass Menschen gewonnen werden. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Hier haben wir den Krieger, den römischen. Werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. So beginnt ja dieses Wort von der Waffenrüstung. Und dann sollen wir kämpfen mit den geistlichen Waffen. Mit dem Heil, Gerechtigkeit, Glauben, der Wahrheit, mit dem Wort Gottes und auch im Frieden. Das ist also wichtig. Das sind unsere Waffen. Und ein Befriedeter in seinem Herzen heißt nicht, dass er gelangweilt ist oder sich langweilt, sondern dass da in ihm, ja, wenn er in sich hineinhört, ist der Kampf zu Ende. Da ist eine Beziehung zu dem Christus, zu dem Friedenfürsten. Und da ist Friede im Herzen. Und ich kann ansetzen, weil ich nicht mehr für mich selbst kämpfen muss, bei den Nöten des anderen. Ich kann zuhören, kann mich ihm widmen. Und der innere Friede ist eigentlich eine ganz starke Sache für uns. Das ist unser Vorteil. Das ist das Heil, in dem wir stehen, ist unser Vorteil. Und das soll so sein. Nächstes Bild. Josua, das ist der alte Mose, so hat man sie in sich vorgestellt. Josua bekommt also Unterstützung in seinem Kampf gegen Amalek. Er muss das Schwert führen. Aber der Mose, er sagt und er versichert ihn, ich lasse dich in deinem Kampf nicht alleine. Und es entsteht also die Vorstellung, Gott wird den Sieg geben. Warum? Weil Mose auf den Berg steigt, um zu beten. Er legt sich fest und sagt es dem Josua. Morgen gehe ich mit dem Gottesstab auf den Berg. Und am nächsten Morgen stieg er hoch, nahm den Aaron und den Hur noch mit auf den Gipfel. Und ich dachte so, von oben kann man ja den Verlauf der Schlacht auch gut beobachten. Von oben her, aus der Sicht Gottes, erwächst die Übersicht, erwächst die Strategie, erwachsen die richtigen Antworten, können wir Antworten geben. Nur Gott verleiht diese Vollmachtstellung gegen den Feind und Mose weiß das. Und er weiß, die Krieger unten, die den Kampf kämpfen, brauchen die Unterstützung Gottes, die Unterstützung des Heiligen Geistes. Und dafür bete ich, dass das geschieht. Denn Gott ist der Kämpfer Israels. Gott ist der Kämpfer für seine Gemeinde. In Christus haben wir den Sieg. Und das ist also ganz entscheidend, dass wir das flankieren, den Kampf unserer Zeit mit diesem Bewusstsein. Der Herr wird sich offenbaren, wie auch immer. Es gibt ja auch das Sterben an Krankheit. Aber dann kommt es zum Schauen des Christus. Und wir stärken den Glauben des Sterbenden oder dessen Schmerzen jetzt nicht gleich behoben werden. Sondern wir sagen, wir stehen an deiner Seite. Und wir wollen helfen zum Überwinden. Also, Mose steigt auf den Berg. Nur Gott verleiht die Vollmachtstellung. Die drei nehmen ihren Priesterstand ein. Sie sind Anwälte, Mose, Aaron und Hur. Sie sind Anwälte, Bindeglieder zwischen dem Kampf und Gott. Und sie sind Schlüsselpersonen. Und ich dachte so, die Lösungsträger im Konflikt, das ist wohl auch der Josua, der muss kämpfen. Aber das ist hier Mose, Aaron und Hur. Das sind die eigentlichen Lösungsträger in diesem Kampf. Das sind die Beter. Das Gebetsteam ist das Siegesteam. Gebet wird zur Lösung im Kampf und führt zur Überlegenheit, zur Klarheit, auch zur Führungsrolle. Gebet hat Priorität im Kampf gegen die Sünde, gegen die Versuchung, gegen die Bedrohung. Und Mose bleibt bis zum Sieg auf dem Berg. Und es dauert 24 Stunden oder den ganzen Tag, tagsüber, ja, die Sonne ging unter, dann hatten sie den Sieg. Also es waren vielleicht, sagen wir mal, 14 Stunden oder 16 Stunden, je nachdem, wie lange dann auch die Sonne schien damals zu diesem Kampf. So lange kämpfte Mose. Und es war ein Kampf auf Leben und Tod. Nächstes Bild. Mose, wir sehen hier, Moment, das war schon zu weit, noch eins zurück. Ja. Ja, gut, das ist noch das Gleiche. Ja. Mose bestieg also, oder vielleicht habe ich hier eins rausgelassen, entschuldigt. Mose bestieg also mit seinem Hirtenstab, sehen wir hier, den Hügel, diesen Berg. Er sagt das ausdrücklich, dass er seinen Stab mitnimmt. Der Stab war sein Markenzeichen. Bei seiner Berufung hat er schon seine Bedeutung, es war ein Hirtenstab. Ja. Und bei seiner Berufung, da sagt er, ja, was gibst du mir für ein Zeichen, oh Gott, dass du mit mir bist? Nun werf deinen Stab hin, sagt Gott. Dann wurde dieser Stab zur Schlange. Und dann wird Mose herausgefordert. Und nun ergreift die Schlange. Wow, ich weiß nicht, ob es eine giftige war, eine Klapperschlange oder wie auch immer. Jedenfalls musste er jetzt hingreifen und die Schlange anfassen. Und was wurde sie? Sie wurde zum Hirtenstab. Ein großartiges Zeichen für den Hirtendienst des Mose. Die Schlange, du wirst sie überwinden. Den Widersacher, den gebe ich in deine Hand. Die Hirtenvollmacht ist zum Siegen gesetzt über den Teufel und über die Dämonie, über die Unreinheit. Mose, nimm das mit als Zeichen. Ich gebe dir den Hirtendienst für Israel. Und wir als Ältester oder als Gemeindeleiter haben diesen Hirtendienst. Und wir haben diese Vollmacht. Und wir dürfen in dieser Weise uns an den Stab erinnern. An den Stab waren ja eine Reihe von Wunder geknüpft. Ihr wisst, dass er den Stab über das Schilfmeer hält und das Meer spaltet sich. Auch vor dem Pharao passiert ja das, dass er den Stab hinwirft, er wird zur Schlange. Und dann die Zauberer werfen auch ihre Stäbe, sie werden auch zur Schlange. Aber dann sehen wir, dass die Schlange des Mose die Schlangen vernichtet. Und zum Schluss nimmt er sie wieder hoch und hat wieder seinen Stab in der Hand. Also da sind Zeichen an diesen Stab geknüpft. Und wir lesen dann auch, dass Mose in den Nil schlug mit dem Stab und er wurde rot wie Blut und dick, sodass es stank und der Pharao erschrak darüber. Also der Stab, er benutzte ihn dann auch und schlug an den Felsen und da kam Wasser vorgesprudelt. Der Stab war ein Markenzeichen, Manifestation der Kraft Gottes, an den Stab auch gebunden, ne? Auch an den Glauben des Mose, an das Herz des Mose. Aber es war der Hirtenstab, die Hirtenvollmacht, die der Mose hatte, wurde von Gott gestärkt und erinnert. Gott manifestierte sich. Und das ist auch ein Erinnerungssymbol, dieser Stab. Natürlich, wenn jetzt Mose den Stab hochhält, dann stand den Kämpfern vor Augen, was alles mit diesem Stab bewältigt wurde an Herausforderungen. Und dann steht er da oben, hält den Stab hoch und die Krieger unten, die wussten, Mensch, der Mose betet mit dem erhobenen Stab. Und das ist ein Erinnerungszeichen, ist ein Gnadensymbol. Es ist das, was er hochhält. Halt mir das Kreuz hoch, das Gnadensymbol, das Erinnerungszeichen. Wir sind zum Sieg berufen und er betet mit den erhobenen Händen, mit dem Gottesstab in seinen Händen. Das ist also das, was wir auch lernen dürfen. Mit all unseren positiven Gotteserfahrungen in der Vergangenheit dürfen wir vor Gott hintreten und dürfen sagen, ja Herr, lass es auch diesmal so sein, dass wir den Sieg erringen, dass wir hier durchkommen, verwehre es uns nicht. Nächstes Bild. Ganz Israel schaut auf diese erhobenen Hände, das ist jetzt schon, ja, gib mal das nächste Bild. Ja, das ist das Richtige jetzt, das war nochmal vorher die Erinnerung an das, was alles durch den Stab passierte. Und jetzt sind wir hier, also wir sehen diese die Atmosphäre des Kampfes. Ja. Ich habe das Bild bewusst so gewählt, der Wolkenbehangene, man könnte ja denken, es fängt an zu schneien, ja, so wie wir es in den letzten Tagen erlebt haben. So dunkel, so düster, das Bild zeichnet den Kampf des Mose. Und er steht dort mit erhobenen Händen. Israel wusste genau, die Durchschlagskraft, die Stärke im Kampf liegt in dem Gebet des Mose. Gebet und Leiterschaft gehören zusammen. Und dorthin sind die Augen gerichtet. Der Herr erhört das Gebet und er gibt Sieg. Paulus sagt dem jungen Timotheus, lasst uns heilige Hände erheben, ohne Zorn und ohne Zweifel. Das ist vielleicht so eine Erinnerung an den Mose. Lasst uns heilige Hände erheben, ohne Zorn und ohne Zweifel. Kurz vorher hatte ja Mose eine Verschwörung zu bewältigen. Es gab kein Wasser. Und dort an dem Ort, wo Israel lagerte, war man also schon ein Stück erschöpft von der Hitze des Tages und man hatte Durst. Und dann lesen wir, und sie wollten Mose steinigen. Also hatte eine besondere Herausforderung. Da warf sich dann auch vor Gott hin und sagt, Herr, Israel ist dabei, hier Schaden anzurichten mit ihrem Murren und mit ihrem mit ihrer Unzufriedenheit, mit ihrem Nörkeln und so weiter und so fort. Und sie bedrohen sogar mich. Und das gibt es manchmal in der Gemeinde, dass Leiter bedroht werden. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz schlimmes Moment. Und Mose wirft sich vor Gott hin und Gott sagt, steh auf, geh dem Volk voraus bis zum Felsen und dann schlag mit dem Stab an den Felsen. Und das zeigt uns, Mose ist nicht verbittert. Mose sagt nicht, macht doch euren Dreck alleine. Und jetzt ist aber Schluss, was ihr mir alles so zumutet, was ich in der Vergangenheit alles erlebt habe mit euch. Und ja, jetzt geschieht's euch recht, dass die Amalekiter gegen euch kämpfen. Ihr werdet schon sehen, wo er hinkommt. Ich verlasse die Gemeinde. Ich habe da meine eigenen Ziele jetzt. Und es ist gut. Nein, das sagt Mose nicht. Ja. Er steigt auf den Berg und sagt, jetzt sind wir in großer Gefahr, Herr. Die Amalekiter, nicht nur der Durst hat uns in der Vergangenheit geplagt. Nicht nur, dass wir ja, am Verdursten waren, in Schwäche waren und auf unserem Lager gemurrt haben. Israel ist jetzt in einen Kampf geworfen, dem sie unterliegen werden. Auch wegen ihres Murrens und ihres Klagens. Eben, das Volk ist schwach. Aber Mose sagt, nein, ich lasse mich nicht verbittern. Morgen gehe ich auf den Berg und dann beginnen wir den Kampf. Und dann nehmen wir die Herausforderung an. Können wir jederzeit aufstehen, mit erhobenen Händen in Freiheit vor den Thron Gottes treten? Oder sind wir und unsere Arme verkleistert von Unversöhnlichkeit, von Betrug, von Streiterei, übles Gerede, ja, verklebt durch die Euros, durch die viele Arbeit, den Stress, durch Religiosität, durch Bequemlichkeit? Die Hände kleben, wir bringen sie nicht hoch. Mose hatte ein Herz, das frei war, vor Gott hinzutreten, obwohl er kurz vorher hätte gesteinigt werden können und bitter sein können und voller Angst. Nein, er war es nicht. Und betet, solange er konnte, der Mose. Doch dann wurden ihm die Arme auch schwer. Ja, erschöpft ließ er sie sinken. Und ein Raunen geht durch die Reihen der Krieger. Das Siegeszeichen ist verschwunden. Mose hat sein Gebet beendet. Oh, das ist schlecht für unseren Sieg. Und die Enttäuschung, die befeuert die Amalekiter. Und plötzlich gewinnen die Oberhand. Weil Israel ist eingeknickt. Die Beter waren nicht mehr da, waren nicht mehr aktiv. Mose hat die Hände sinken lassen. Müdigkeit, Erschöpfung, das ist menschlich. Und wir können sehr schnell den Gebetsauftrag beenden. Aber in entscheidenden Auseinandersetzungen, Herausforderungen können wir es uns nicht leisten. Niederlagen, Schaden und Verlust sind dann die Folge, wenn das Gebet vernachlässigt wird. Und der Teufel kann sehr schnell, Amalek, ja, kann sehr schnell einen Sieg einfahren. Und jetzt kommt aber etwas Entscheidendes. Aaron und Hur, sie nehmen einen Stein. Wir hatten vorhin von dem Stein gelesen, ja, den Eckstein, Christus der Stein. Sie legen ihn unter Mose und er kann sich darauf setzen. Der Stein hat Bedeutung. Dann machen sie noch etwas. Rechts und links, haben wir gelesen, stützen sie die Arme des Mose. Die Beter brauchen richtige Strukturen, Gebetspartnerschaften, gemeinsames Gebet, Gebetsnächte, auch am Telefon beten, in den Gesprächen mit dem anderen, auch immer wieder beten. Das liegt mir manchmal richtig auf dem Herzen, wenn ich im Gespräch bin im Alltag, einen Ansatz zu finden. Ja, jetzt kann ich noch mit dir beten Oder ja, am Telefon. Beten wir am Telefon? In den Gesprächen? Das sind nicht nur die Leiter, die das tun sollten. Wie viele Gespräche, Telefongespräche haben wir am Tag? Können wir die beenden und sagen, wir beten noch miteinander? Muss nicht immer sein. Aber dass wir es im Fokus haben, Strukturen bilden. Und das ist so wichtig, dass die Gemeinde Strukturen hat, wo sie sich zum Gebet zusammenfindet. Gebetsstunden werden immer seltener. Aber hier nehmen sie den Stein und stützen den Mose und haben hier eine Struktur und stellen sich an seine Seite und sagen, das Gebet darf nicht vernachlässigt werden. Es ist ein Schwerpunkt. Und jetzt wird es berichtet von dem Mose, seine Hände blieben emporgerichtet, bis die Sonne sinkt. Es sind die Standfesten, die Kraftvollen, aber auch die gemeinsamen Hände, die hier den Sieg erringen. Es sind nicht nur die Hände des Mose, sondern das sind die Hände von Aaron und von Hur. Und die stützen die Hände des Mose, die gemeinsamen Hände, die erhobenen Hände. Diese Hände, die das Kreuz umklammern. Mose hält wieder den Stab hoch. Ne? Und sie sehen wieder, okay, Gebet ist wieder hergestellt und jetzt werden wir wieder kämpfen. Und Josua ist gestärkt, dadurch zu überwinden, oben zu bleiben. Wir dürfen Gott ehren mit unserem Glauben, indem wir unsere Hände erheben und unseren Stab, unsere Gebetserfahrung ihm sagen, so war es in der Vergangenheit, Herr. Und so wirst du auch in der Gegenwart eingreifen. Und immer wenn jetzt die Kämpfer auf den Berg schauten, sahen sie das Siegeszeichen. Mann, Mose hat seinen Stab erhoben. Die auf den Herrn schauen, gewinnen neue Kraft. Und sie kämpfen und ermüden nicht. Sie streiten und ermatten nicht. Es steht eigentlich hier, sie laufen und sie gehen. Aber man kann ja auch mal das Kämpfen und das Streiten einsetzen für das Laufen und Gehen. Die sind wie Adler, die sich von der Thermik des Heiligen Geistes emporheben lassen. Ein schönes Bild. Bis zum Abendrot steht der Mose auf dem Berg mit seinen beiden Helfern und sie halten die Hände hoch. Bis zum Abendrot. Und ich dachte so, das ist nicht auch eine Verheißung für die Älteren unter uns im Lebensabend, am Ende unserer Tage im Abendrot, sollten wir Beter sein. Da heben wir unsere Hände und sagen, nein, nicht die Demenz hat das letzte Wort, ja? Nicht die Angst, nicht die Sorgen. Auch wenn ich ins Pflegeheim gehen muss, das ist doch nur das Umfeld. Aber ich gehe auf meinen Herrn zu und er geht mit mir. Und ich bleibe in diesem Kampf vor ihm stehen. Und wir lesen ja, dass der Teufel eine kleine Weile von Jesus, nach der Versuchung, eine kleine Weile von Jesus ging. Warum eine kleine Weile? Er kam wieder. Ja? Er kam wieder und er versuchte den Herrn wieder. Und das passiert immer wieder. Und Gott sagt, Moment, Amalek ist noch nicht besiegt. Es wird aber so sein, Josua, bitte, erinnere dich. Du hast schon einmal Amalek besiegt. Und es wird so sein, dass du die Amalekiter vernichten wirst. Jesus hat der Schlange den Kopf zertreten. Und er hat den Sieg. Und es wird so sein, dass der Sieg am Ende steht und dass die Amalekiter vernichtet sind. Das ist hier auch ein prophetisches Wort auf das Kreuz hin. Und dann richtet Mose, nachdem er den Kampf gekämpft hat und Sieg für Israel hat, einen Altar auf. Und das ist kein Opferaltar, das ist ein Altar der Dankbarkeit. Ein Altar der Antwort, des Lobpreises, der Anbetung. Und dann soll er es in ein Buch schreiben und dem Josua besonders ans Herz legen, du wirst die Amalekiter besiegen. Und das ist etwas, was wir auch mitnehmen. Ne? Nach einem Sieg gehört unserem Herrn die Dankbarkeit. Und wollen wir ihn anbeten. Amen.